Ich lese aus Apostelgeschichte 10, Vers 38 eine Notiz des Arztes Lukas, der den Dienst von Jesus nochmal reflektiert. Jesus von Nazareth, wie Gott ihn mit Heiligen Geist und mit Kraft gesalbt hat, der umherging, wohltat und alle heilte, die von dem Teufel überwältigt waren. Denn Gott war mit ihm. Wir haben in diesem Text quasi die Mission Jesu zusammengefasst bekommen. Ein Zuwendungsdienst zu den Mitmenschen. Nicht zu den Starken und Gesunden, sondern zu denen, die schwach sind. Und auch Jesus Christus, der Sündlose, brauchte eine Salbung, eine übernatürliche Befähigung. Lasst mich das einmal so ausdrücken. Salbung, das ist so ein theologisches deutsches Fachwort. Da kann nicht jeder was mit anfangen. Aber wir untersuchen das gleich nochmal, damit wir wissen, woher dieses Wort kommt. Es geht also um den Heiligen Geist und mit seiner Kraft, die eine Dienstausrichtung hat. Wer in einer geistlich toten Gegend aufwächst, und das kann man, sagen wir mal, für Deutschland mittlerweile so hinnehmen, und Norddeutschland ist aus meiner Sicht da fast führend im Vergleich zu dem Bibelgürtel Stuttgart und Co., sind die Menschen hier mit dem Evangelium Jesu Christi nicht so vertraut. Und wer in so einer Gegend, vielleicht auch in einer Gemeinde, groß wird, der hat wenig Infos über Jesus. Und wer unter Menschen aufwächst, die über Christen lästern, und wer von seiner Kirche enttäuscht ist, oder wer in Versuchung gefallen ist, wer seine erste Liebe verloren hat. Aber ihr sollt wissen, trotz allem, Jesus lebt, er ist auferstanden von den Toten und wir wollen ihn und seine Möglichkeiten nicht verpassen, denn er hat, als er sich verabschiedet hat, wirklich gesagt, dass er weiter auf dieser Erde sein wird durch seine Leute, die an ihn glauben. Er ist das Haupt, wir sind die Glieder. Und deswegen lebt auch Christus gerne in uns mit seinen Möglichkeiten. Ich lese euch mal einfach so zur visionären Öffnung eine Kostprobe aus dem Buch von Oswald J. Smith über Erweckung dort in Wales, damit ihr, sagen wir mal, auf Geschmack kommt, auf was man hinbeten kann und wofür man die Gegenwart Gottes sucht, um die Dimensionen des wirklichen Gottes wirklich herabzureißen, dem Himmelreich Gewalt antun und das nach unten holen, was da an Möglichkeiten auf uns wartet. Es war im Jahr 1904. Die Menschen in Wales waren weit von Gott abgedriftet. Der Gottesdienst war kümmerlich. Überall war die Sünde reichlich und frech vorhanden. Dann fegte der Geist Gottes über das Land. Die Kirchen waren so voll, dass die Menge der Gottsuchenden nicht hineinpasste. Die Gottesdienste dauerten in der Regel von 10 Uhr morgens bis Mitternacht. Jeden Tag wurden 3 deutlich abgegrenzte Gottesdienste gehalten. Hauptmerkmal waren Gesang, Zeugnisse, Gebet und Predigten. Da fast jeder etwas zu berichten hatte von der Gnade Jesu, fielen diese kompakt aus. Es gab kein Chor, keine Opfer, keine Reklame. Untreue Säufer, Diebe und Spieler bekehrten sich. Tausende kehrten zu einem ordentlichen Lebensstil zurück. Bekenntnisse schrecklicher Sünden waren überall zu hören. Streitigkeiten wurden beigelegt, alte Schulden wurden bezahlt und Wiedergutmachung war die Hauptbeschäftigung der Leute. Über 20.000 schlossen sich der Gemeinde in Wales in nur 5 Wochen an. Manchmal musste der Prediger aufhören, weil das Wehklagen durch die Sündenüberführung so laut wurde, dass man ihn nicht mehr verstand. Wie wär's, ihr lieben Hamburger? Wie wär's? Kirchen haben wir genug, Platz ist da auch, und der Geist Gottes möge über dieser Stadt kommen und über dieser Stadt brüten und Menschen finden, die sich genau von diesem Geist in dieser Stoßrichtung entwickeln. Und dafür hat Gott ein Angebot. Jesaja 61 ab Vers 1 zeigt etwas von diesem wunderbaren Angebot, seine Prophetie des Jesajas. Der spricht mehr oder weniger einmal von sich, dass er gesalbt worden ist, um übernatürlich prophetisch in das Leben der Leute und der Bevölkerung reinzusprechen. Aber er hat auch mit dieser Prophetie etwas geöffnet für den späteren Dienst des Messias Jesus Christus. Der Geist des Herrn ist auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Da haben wir also wieder diesen Begriff. Und diese Salbung ist ein optischer und auch physikalischer Vorgang, der aber etwas Unsichtbares symbolisieren sollte, nämlich mit dieser Salbung sollten Gottes Kraftmöglichkeiten auf Menschen kommen. Jesaja sagt das im 10. Kapitel, Vers 27, an jenem Tag wird es geschehen, da weicht seine Last von deiner Schulter und sein Joch wird von deinem Hals weggerissen und vernichtet wird das Joch durch die Salbung. Da haben wir also den Zustandsbericht natürlich der Gemeinde Israel, die sich durch ihre Verfehlung selber unter fremde Jöcher, das sind ja jene Balken, die Kühe zusammenhalten und sie letztendlich vor irgendeinen Lastkarren spannen. Und so vergleicht er dieses zwanghafte Joch mit Menschen, die unter eine fremde Herrschaft gekommen sind, die mit Peitsche letztendlich angefeuert ein durch das Leben quälen, so muss man sagen. Und der Herr gebraucht dieses Bild, das jeder Landwirt seiner Zuhörer gut kannte, um deutlich zu machen, auch wir Menschen können uns zwingen lassen durch Kräfte, die wir nicht sehen, und sie zwingen uns, Dinge zu tun und in Dingen zu verharren und selber nicht rauszukommen. Aber, sagt er, die Salbung, die bricht dieses Joch und dann bist du frei. Das ist also die Stoßrichtung der Salbung. Und wir schauen einmal rein, wo denn die Idee einer Salbung herkommt. So für alle, die also schon mal das Finale der Predigt wissen wollen. Die Salbung spielt auf eine übernatürliche Begegnung und Zuwendung Gottes mit seinem Heiligen Geist in der Person von Christen. Darum geht's. Ich gehe jetzt mal ins Alte Testament, dass wir ein bisschen wissen, wo es herkommt, damit wir da nicht geschichtslos durch die Gegend gehen. 2. Mose 30, 22. Und nun sagte der Herr zu Mose, da geht es jetzt um die Rezeptur des Salböls. Du nun nimm dir Balsamöle bester Art, 500 Schekel von selbst ausgeflossener Myrrhe und die Hälfte davon, 250 Schekel wohlriechenden Zimt, ferner 250 Schekel Würzrohr und 500 Schekel Zimtblüten nach dem Schekel des Heiligtums. Dazu ein Hin Olivenöl und mach daraus ein Öl der heiligen Salbung. Alles, was sie berührt, ist geheiligt. Mal so weit. Geh mal wieder zurück in den Text und lege mal ein bisschen die Symbolik dieser Pflanzen aus. Denn es ist ja schon so, dass unser Schöpfer in einer erstaunlichen, unfassbaren Genialität Dinge geschaffen hat, nicht nur unter den wunderbaren Menschen, sondern auch in der Tierwelt und im gesamten Kosmos. So gibt es also bestimmte Tiere, die einen Beinamen bekommen. Ein Schwan, der ist stolz. Er hat etwas von dieser Majestät. Ich bin mit Hunden groß geworden, also immer einen zur Zeit, aber die leben ja nicht so lang. Und muss sagen, also wenn ich an meine Hunde denke, würde ich sagen, da passt Treue zu. Also wenn ich so als 8-9-Jähriger von der Schule kam, meine schlechte Zensur geschrieben habe, da waren meine Eltern ziemlich mucksch mit mir, aber mein Hund hat sich gefreut, wenn ich von der Schule kam. Das war immer etwas sehr Schönes. Und so glaube ich, kann ich es wagen, mal diese bildhafte Auslegung dieses Textes zu nehmen und die einzelnen Substanzen dieser Rezeptur der Salbung auszulegen. Ich habe mir hier ein kleines Stichwort immer dahinter geschrieben. Selbst ausgeflossene Myrrhe ist also erster Bestandteil. Ich habe da diesen kleinen Klammer ein Wort reingetan, Demut, aber da muss ich euch hinführen. Ich habe ein Botanik-Lexikon genommen und habe mal das untersucht, was denn Myrrhe ausmacht. Myrrhe ist ein Harz und dieses Harz kommt tatsächlich von so einem Myrrhestrauch, der gibt das durch seine Rindenporen raus, freiwillig. Und das ist in der Kosmetikbranche damals schon erste Sahne gewesen. Also das haben die Leute geliebt und da hat man auch einen hohen Preis für bezahlt. Und dann kamen auch schon damals die Geschäftsleute und haben gesagt, wie wäre es denn, wenn wir wie in der Kautschukindustrie in Brasilien quasi die Rinde anschneiden, unten einen Behälter rein und dann kriegen wir den Saft etwas schneller raus und können ihn dann in größeren Mengen verkaufen, ohne dass wir sehr viel Zeit aufwenden, bis die einzelnen selbst ausgeflossenen Produkte dann von uns eingesammelt werden können. Und jetzt interessant, unser Gott, Schöpfer aller Dinge, bestand darauf, dass das Salböl, bitteschön, aus selbst ausgeflossener Myrrhe bestehen sollte. Das heißt also, dort ist nochmal eine Veredelung dieser Substanz beim Durchdringen der Baumrinde von diesem Myrrhestrauch und dadurch hat es eine große Qualität. Ich sage dazu zunächst einmal Demut, weil dieser Strauch gibt einfach etwas sehr Kostbares freiwillig her für andere und sagt also in Demut, bitte bedient euch. Ich finde es großartig, dass er sich nicht selbst gefällt, sondern durch sich etwas durchlässt zum Wohle anderer Menschen. Es gibt natürlich auch die andere Form, wenn man Menschen durch einen Schnitt, wie auch immer das verletzende Wort hieß, oder die verletzende Tat benannt werden soll, dass man solch einen Mensch auch demütigt. Ein Gedemütigter und einer, der Demut hat, ist ein Riesenunterschied. Zum Beispiel ist einer, der freiwillig seine Schuld bekennt, ein Demütiger. Und einer, der ein ertappter Sünder ist, ist ein Gedemütigter. Er hätte es gerne noch geheim gehalten, aber jetzt ist es offenbar. Und das ist der Unterschied auch hier bei dieser Substanz. Dann halten wir das einmal fest. In der Salbung liegt das Geheimnis von Demut. Damit erkennen wir ein Stück der Qualität übernatürlicher Kraft vom Heiligen Geist in Menschen. Die zweite Substanz, hier 250 Schekel, ist also wohlriechender Zimt. Und wenn ihr mal im Nahen Osten wart, wo es ja sehr viele Zimtsträucher gibt, werdet ihr sehen, dass diese Zimtsträucher eine ähnliche Multiplikation haben wie Löwenzahn. Ich hoffe, es ist bekannt, es ist jene gelbe Blume, die Ende April ausschießt und dann, wenn man diese Stängel abbricht, da ist auch so was Milchiges drin, nicht zu empfehlen. Und aus dieser gelben Blüte wird irgendwann so ein kleiner Strauch, quasi wie so eine kleine Krone mit lauter kleinen Samenkörnern. Und wenn der Wind kommt, pustet er diese Samenkörner durch die Gegend und wo sie dann irgendwann niedergelassen werden, haben sie eine erstaunliche Kraft, sich zu behaupten. Und dasselbe finden wir auch hier in dem Bereich der Zimtpflanze, die sich also so multipliziert. Und jetzt stellt ihr vor, ich nenne das kühn, weil die Zimtpflanze wird vom Wüstenwind irgendwohin geweht. Ich nehme ein Fallbeispiel gedanklich raus. Die kommt gegen eine Felswand, fällt in eine Felsspalte und nun liegt dieses arme Zimtkorn, Saatkorn, da unten in der dunklen Felsspalte auf völlig hartem Boden. Und man möchte sagen, du Arme, daraus wird nichts mehr. Und jetzt kommt das Wunder der Natur. die schafft es zu keimen auf dem blanken Felsen, holt sich Feuchtigkeit raus aus den Temperaturwechseln, die besonders im Morgentau auch dann die Steine berühren, und sie weiß, wo oben ist. Wo es alles dunkel ist, wächst sie aus der Felsspalte heraus und entwickelt dort ihre Kraft zu leben. So möchte ich einmal Christen zusprechen: Die Salbung hat eine Substanz, die fragt nicht danach, wie hart der Boden ist und wie dunkel die Menschen um uns herum sind. Sie weiß in sich selbst um die Kraft des Schöpfers, dass sie auch an schwierigsten Lebenssituationen aufwachsen kann und ihre Lebens- und Bestimmungsfrucht bringen kann zum Wohle der Menschen. Und das habe ich hier einfach mit Kühnheit überschrieben. Ich habe immer gesagt, wenn Pastoren sich durchgesetzt haben in schwierigen Ortschaften, ich sage, die Salbung der Kühnheit ist auch auf dir, sonst hättest du das nie geschafft. Und so arbeitet also Gott mit seinen Möglichkeiten, die er uns dann auch durch den Heiligen Geist anbietet. Lasst mich noch etwas zum Würzrohr sagen. Das ist also hier 250 Schekel, soll noch dazu. Man nennt also diese Pflanze auch Kalmuspflanze. Und die hat etwas ganz Besonderes. Ihre Substanz ist in der damaligen Medizin weit verbreitet gewesen, hat eine entzündungshemmende Wirkung, ähnlich wie wir das jetzt von Bayer und Co. mit Cortison kennen. Und ich dachte mir, warum will der Herr neben dem wohlriechenden Zimt denn auch noch diese Pflanze da drin wissen? Und sieh mal, dieses Würzrohr oder Kalmusrohr, das hat tatsächlich einen Hinweis als Pflanze in diesem Salbölrezept, dass Heilung ausgeht. So wie Cortison Entzündung heilen kann, wird auch die Salbung Dinge in unserem Leben heilen können. Und dann kommt noch die Zimtblüten dazu, 500 Schekel, ich finde die Verhältnisse aufmerksam, also betrachtenswert, und muss sagen, schau mal, diese Zimtblüte ist sehr süß und sehr angenehm zu genießen. Man nimmt sie auch zu Essensbeilagen bis runter, also auch in die indische Küche, und wird feststellen, das schmeckt also fast honigartig, lieblich süß. Und der Herr wollte unbedingt, dass neben den kraftvollen Substanzen auch Liebe da reinkommt. Salbung transportiert inhaltlich auch Liebe und damit etwas Göttliches. Denn die Bibel sagt ja, Gott ist Liebe. Und jetzt kommt noch eine Schlusssubstanz dazu, ein Hin Olivenöl. Und das Olivenöl, das ist etwas sehr Schönes, weil ich muss sagen, man kann mit dem Olivenöl verschiedene Substanzen, die hier jetzt aufgelistet worden ist, miteinander verbinden. Ich habe mal ein schönes Erlebnis gemacht. Ich hatte also bis zu meinem 60. Lebensjahr zwei linke Hände, was Küche und Kochen betrifft. Ich war mehr oder weniger von Mutters Kochtopf nahtlos in die Mensa in Frankfurt-Erzhausen übergegangen und dann in die Küche meiner Frau. Also es war eigentlich für mich sehr gut gesorgt worden in weiter Sicht. Und deswegen habe ich mit dem Kochen mich nicht ausgekannt, dachte aber, wohl weiß ich, als wir Kinder kriegten, was ist, wenn meine Frau mal ausfällt oder weg will, was kochst du dann? Und habe bei einem Schweizer Architekten, der mich mal zu einem Restaurantbesuch eingeladen hat, wo wir Käsefondue gegessen haben, mir mal Käsefondue vorgenommen, gesagt, das musste mal erobern. Und habe das also nach der Rezeptur, so wie ich dachte, alles im Topf gehabt. Und dann habe ich da ordentlich Gas gegeben im Herd, damit das weich wird. Und dann drehe ich das und rühre das und ich kriege doch die Substanzen da drin nicht zueinander, weißt du? Die schwimmen jeder in seine Richtung. Und dann war ich zunehmend verzweifelt, habe noch mehr Gas gegeben am Herd, natürlich schneller gerührt, damit das nicht anbrennt. Und in der Verzweiflung dann meine Mutter angerufen und sie meinte, misch mal Mondamin zusammen mit kaltem Wasser, rühr das schön, tu das rein, das wird dir alles sämig verbinden und die richtige Konsistenz herstellen. Gesagt, getan. Man muss ja einfach nur wissen, wie es funktioniert. Und dann hat es funktioniert und unser Herr will unbedingt Olivenöl dann auch drin haben in den Substanzen, weil es alles zusammen verbindet. Und das ist wirklich Gottes Geistfähigkeit, dass er auch eine Kraft der Einheit auf Menschen legt, habe ich immer beobachtet in meinem Dienst, ist die Salbung Gottes auf einer Vorstandssitzung mit schwierigsten Themen, ist das für Gottes Salbung kein Problem, uns in die Richtung in Einheit zu lenken, die die Lösung ist aus himmlischer Sicht. So, das war mal so ein kleiner Einblick aus meinem privaten Dienstleben. Jetzt schauen wir mal weiter rein. Die Verwendung dieses Salböls ist nicht allgemein verschenkbar. Auf den Leib eines Menschen darf man es nicht gießen. Ihr dürft nichts Ähnliches herstellen, also keine Kopie, was ihm in seiner Zusammensetzung gleich ist. Es ist nämlich heilig. Heilig soll es euch auch sein. Wer sonst eine Mischung wie diese herstellt oder etwas davon auf einen Fremden streicht, der soll sogar aus Völkern ausgerottet werden. Salbung, der einen Menschen oder auch einen Gegenstand für eine bestimmte Aufgabe weihte oder zubereitete, waren da in dem Anwendungsprogramm. Und diese Salbung wurde damals also zuallererst für die Propheten, die ja übernatürliche Fähigkeiten brauchten von Gott, später dann für die Priester und noch etwas später für die Könige verteilt worden. Und wir lesen da wunderbare Stories, wie diese Salbung von Gott einfache Menschen übernatürlich befähigt hat. Ich könnte jetzt von euch von Aaron Geschichten erzählen, mache ich der Zeit wegen nicht, oder von König Saul, da heißt es, dass er hinfort ein anderer war infolge der Salbung, die er bekommen hat durch den Prophet Samuel, oder David ebenfalls durch die Salbung, oder König Salomo. Und wie sie alle heißen. Ich gehe nochmal zurück zu unserem Text, Jesaja 61. Der Geist des Herrn ist auf mir, denn der Herr hat mich gesalbt. Und jetzt kommen die Inhalte. Wofür? Er hat mich mit der Salbung gesandt, den Elenden frohe Botschaft zu bringen. Gute Nachricht. Zu verbinden, die gebrochenen Herzen sind. Es ist also mehr oder weniger eins der Lieblingsbeschäftigungen des Heiligen Geistes, Traumata-Behandlung. Wirklich, wo kein Mensch hinkommt. Unsere Psychologie, die kann zerlegen, aber kriegt nicht wieder zusammen. Hat auch meinen Respekt, denn es ist wirklich schwierig. Das Herz des Menschen ist undurchschaubar. Wer kennt sich mit ihm aus, sagt die Bibel. Und dann ist das große Schweigen da. Und dann heißt es, nur Gott der Herr. Er kann die Herzen der Menschen erforschen. Und hier dann geht das weiter. Was soll man noch machen mit der Salbung? Die gebrochenen Herzen sind, sollen also verbunden werden, Freilassung auszurufen den Gefangenen. Es gibt also, das ist jetzt nicht eine Gefängnisrevolte, das betrifft die, die psychisch oder auch spirituell, ob es nun durch weiße oder schwarze Magie, abergläubische Handlungen oder Götzendienerei, übernatürlich gefangen sind von Kräften, die man nicht sieht, aber die sie zwingen, gegen Gottes Ordnung zu leben. Und Öffnung des Kerkers den Gebundenen. Und auch hier sind wir wieder im Bereich der übernatürlichen Zwangskräfte, die Menschen mehr oder weniger gefangen führen. Das ist alles ein Thema inhaltlich, das wir in unserer ach so aufgeklärten Gesellschaft gerne wegdrücken und sagen, das ist doch wieder spirituell und wir Deutschen, wir sind ja aufgeklärt, unsere Regierung, unser Kultusministerium und das Schulsystem ist sowieso religionsneutral und hält sich aus allem raus und so wachsen wir quasi auf, nur im Bildungsbereich, indem wir das glauben, was wir wissenschaftlich belegen können und da hört dann die große Weisheit auf. Die übernatürlichen Dinge, die bleiben auf der Strecke. Und sieh einmal, unser Herr hat hier eine Sendung reingegeben und sagen, Leute, erkennt doch mal den Weg, den ihr geht. Oder schaut doch mal kurz auf unser Volk. Wo gehen wir hin? Auf jeden Fall weg von Gott. Und dieser Trend soll doch durchbrochen werden. Wie habe ich am Anfang gelesen vor der Erweckung von Wales? Die Menschen lebten frech ihre Sünde. Das heißt, denen war das noch nicht mal peinlich, Gräuelsünden öffentlich zu leben, ohne sie jetzt inhaltlich groß darzulegen. Aber da habe ich doch innerlich auch eine gewisse heilige Ehrfurcht, dass sich diese Gräuelsünde, die unser Volk gerade von innen her madig macht und faul macht im Sinne Gottes und unheilig macht, dass diese freie Form der Natur des Menschen und der Moral der Menschen und ihrer sexuellen Orientierung der Menschen sehr widergöttlich in seiner Entwicklung da ist. Und wenn man heute etwas sagt, dass eine homosexuelle oder lesbische Verbindung eine Gräuelsünde ist, und bitte respektiert das, wenn ich als Bibellehrer und Theologe euch an diesem Punkt einen kleinen Einblick gebe. Gräuelsünden ist ein Türöffner für übernatürliche Zwänge aus dem Raum der Finsternis. Das sehen wir nicht. Aber um reinzukommen, braucht er solche Türöffner. Und er hat eine Menge an Kräfte, die gefallenen Engel, die wir im Neuen Testament als Dämonen bezeichnet bekommen, die so in den Menschen reinkommen, um ihn dann entsprechend von innen her zu quälen und ihn auch aus seiner Art und Bestimmung herauszuführen. Lieben Freunde, das ist ein großes und dunkles Thema, aber es muss mal wieder gesagt werden. Wir sind noch nicht von denen, die da kuschen, bloß weil wir Angst haben, dass unser Ruf beschädigt wird. Wir sind von denen, die das Wort Gottes verkünden. Und was Gräuelsünde ist, bestimmt immer noch Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. Und nicht die Politik und nicht das Kultusministerium oder sonstige liberale Ideenfans, sondern wir halten uns an den Schöpfungsplan unseres Gottes und versuchen letztendlich Menschen, wenn sie da reingekommen sind, rauszuholen. Wann immer so eine übernatürliche, zwanghafte Verunstaltung menschlicher Würde und Seins geschieht, sagen unsere Wissenschaftler, der ist krank. Kranker Alkoholiker. Oder ist drogenkrank. Oder hat sonst irgendwelche psychischen Erkrankungen und Zwänge. Oder hat irgendwelche chronische Angstzustände auch als Krankheitsform. Die fragen nicht, woher das kommt. Die diagnostizieren nur und wissen bis hin zu den Pädophilen, die sich also am Kindesmissbrauch berauschen und damit eine Persönlichkeit Zeit ihres Lebens zerstören, dass diese Leute einfach nur diagnostiziert werden und dafür gibt es auch keine Lösung. Ich weiß, damals unser Altbundeskanzler Gerhard Schröder hat zu seiner Zeit gesagt, bei diesem Problem, was machen wir mit den Pädophilen? Er sagte nur wegsperren, also in Zwang, weil die sind nicht therapierbar. Sie sind therapierbar. Was bei Menschen unmöglich ist, ist bei Gott möglich. Ich bin Zeuge davon. Denn unser Herr hat eine Salbung bereitet, die diese Kräfte beinhaltet, die Werke der Finsternis zu zerstören. Das ist die Salbung, um die es jetzt in dieser Predigt geht. Wir wollen ausrufen, heißt es hier weiter, das Gnadenjahr des Herrn. Wir leben seit fast 2000 Jahren in dieser Zeit der Gnade. Jede Generation, ihr jungen Leute, ihr müsst sehen, dass ihr einen Zugang dazu kriegt, weil ihr dient eurer Generation. Wir haben unserer Generation gedient. Und wenn ich hier als geistlicher Opa mal auch den jungen Leuten was sagen darf, dann ist das für mich eine große Ehre, dass ihr mir zuhört. Letztendlich verkündige ich aber nichts Neues, außer dass ewige Wort Gottes, das generationsübergreifend gültig bleibt. Ist es nicht so? Und sieh einmal, die Ausrufenzeit der Gnadenjahr ist noch da. Die Gnade ist noch nicht zu Ende. Und alle, die in Zwangssachen reingekommen sind, dürfen eine gute Nachricht bekommen. Unser Herr macht frei. Unser Herr gibt einen Neuanfang. Und das nennt die Bibel sogar ein Tag der Rache unseres Gottes. Also der ist ganz schön gebürstet, gegen die Werke der Finsternis. Der zerstört die, der kommt da nicht sanft säuselnd höflich rüber, könntest du mal bitte den Menschen loslassen. Der kommt mit Anlauf, damit das, was den Menschen quält, letztendlich loslässt. Denn die Werke der Finsternis und die Kräfte, die dahinter stehen, und glaubt mir, ich könnte euch abendfüllende Geschichten erzählen, die sind nicht gehorsam, rein naturell. Die sind rebellisch. Und wenn also man sagt, du, jetzt lass mal den Menschen los im Namen Jesu Christi, machen sie so einen jämmerlichen Gegenwind oder versuchen dich mit Angstkräften zu irritieren. Es ist wie ein schlecht erzogener Dackel, dem man sagt, geh auf dein Kissen, weißt du. Dann geht er 2 Schritte und guckt nochmal zurück, ob man es wirklich so meinte. Naja, ich bin mit Hunden groß geworden. Aber so ist es halt, dass auch in der unsichtbaren Welt der Gehorsam also nicht verbreitet ist, was die finsteren Kräfte besiegt. Leute, und ihr müsst aufpassen, da gibt's immer neue Kanäle. Satan hat 1000 Jahre lang Übung, den Menschen zu zerstören. Er wollte Gott zerstören und selber Gott sein, aber er hat verloren. Und Gott hat ihn mit seinem Drittel... Und Gott hat ihn mit seinem Drittel der Engel hinabgeworfen auf diese Erde. Und jetzt versucht er zu verführen und zu zerstören, was Gott über die Maßen liebt, Menschen nach seinem Bild geschaffen. Und weil er an Gott nicht rankommt, versucht er an dich ranzukommen. Und hör einmal, jetzt heißt es sensibel werden, weil wir gehen rein in eine unsichtbare Ebene. Wir können ihn nicht sehen. Das ist das Ungleiche. Und man möchte sagen, wir sind benachteiligt. Aber Gott sei Dank, Gottes Geist ist auch unsichtbar und gibt unsichtbare Informationen über die Werke der Finsternis, sodass wir sie angreifen können. Denn wir kämpfen den guten Kampf des Glaubens nicht gegen Fleisch und Blut, das sind nicht Menschen, sondern gegen Fürsten und Gewalten. Das ist das, was die Bibel sagt. Und so bringen wir Leute in ein Ruhmesgewand statt in einen verzagten Geist, damit sie die Rinden der Gerechtigkeit genannt werden, eine Pflanzung des Herrn, dass er sich durch sie verherrlicht. Also Gott möchte dich so frei machen, dass du dich über dich freust und die Leute, die dich kennen, sich über dich freuen und Gott sich auch über dich freut. Das ist sein großes Ziel. So geht also Jesus umher. Wir lesen diesen Text nochmal, Apostelgeschichte 10, 38. Wenn ihr denn ein bisschen gefallen habt an Jesus und seine Nachfolger sein wollt, da ist das Dienstprogramm. Nicht Konsumprogramm, Dienstprogramm. Jesus von Nazareth. Wie Gott ihn mit Heiligen Geist und mit Kraft gesalbt hat, der umherging und wohltat und alle heilte, die vom Teufel überwältigt waren, denn Gott war mit ihm. Es gibt diese Salbung auch im Neuen Testament. Durch Jesus Christus werden Menschen in den gerechten Stand gesetzt, diese Salbung empfangen zu können. Diese Kraft des Heiligen Geistes, die diese Inhalte transportiert in das Leben eines Menschen, der uns aber mit euch festigt in Christus und uns gesandt hat, ist Gott. Und ihr habt die Salbung, 1. Johannes 2,20, von dem Heiligen und habt all das Wissen. Also wir können letztendlich auch in der unsichtbaren Welt Einblicke bekommen, durch prophetische Hinweise. Wir können sogar durch die Gnadengabe des Heiligen Geistes, der Geistesunterscheidung, die Namen dieser Dämonen herauszufinden, um zu sagen, hey, ich kenne dich, jetzt mal raus. Dieser Mensch ist von Gott geschaffen. Du hast ihn gekapert. Der gehört nicht dir, der gehört Gott. Und so machen wir letztendlich mit Jesus, was er gestartet hat, da in diesem kleinen Land Israel vor 2000 Jahren, die größte Rückeroberungsaktion der Menschheit durch Christus, dem neuen Adam, wo Millionen, hunderte Millionen, ja Milliarden von Menschen auf dieser Erde Christus zugewandt werden. Leute, wir haben mit dem Reich Gottes ein sehr sieghaftes Reich. Es hat klein begonnen, hat sich kontinuierlich entwickelt. Das Reich Gottes ist vom Gott selbst organisiert und kontrolliert. Und wenn die Europäer ihrem Kapitalismus so viel Liebe und Aufmerksamkeit schenken und keinen Termin mehr frei haben für die Sache Gottes, dann geht unser Gott zu den Völkern, die noch Zeit haben. Die nicht so viel angeschafft haben, denn mit jedem Artikel, den du besitzt, musst du dich kümmern. Du musst es putzen, du musst es pflegen und was weiß ich. Und deswegen ist es aus meiner Sicht mit dem Kapitalismus so bestellt, dass er uns zwar eine Aufwertung verspricht, aber letztendlich uns versklavt in die Pflege der Anschaffung. Darüber denkt mal nach. Ich erinnere mich an zwei Besuche in Nigeria. Da habe ich nördlich in Lagos eine Einladung gehabt, auf einer Gebetsnacht einen Input zu geben. Und in dem Zentrum dort von Bischof David Depot, Boyer, der hatte da von abends um 8 bis morgens um 5 300.000 Beter zusammen. Du, und ich war irgendwann nach Mitternacht um 1:30 war ich dran mit meinem Speech. Und dann suchte ich eine englische Vokabel und sagte, praise God, weißt du, ich brauchte Nachdenkzeit. Und in dem Moment höre ich 300.000 Stimmen, Halleluja! Und dachte ich, wow, sind die wach? Morgens um 1:30, was sind die wach? Als dann um 5 Uhr die Gebetssession zu Ende war, habe ich gefragt, wo gehen die Leute jetzt hin? Oh, die gehen dann aufs Feld und in den Garten, holen eine Mamba-Kartoffel, bringen die nach Hause und gehen zur nächsten Gebetssession. Die haben Termine frei für Gott. Ist das nicht beschämend, in welchen Hamsterrad man uns hier gesteckt hat? Ja, man könnte sagen, es ist Zeit für eine Revolution. Und ich glaube auch, dass wenn Gottes Geist über unser Land noch einmal fegt, eine Revolution der Werte stattfinden wird. Wenn Prioritäten verändert, was wirklich wichtig ist. Und ihr werdet sehen, dass an Nummer 1 die Liebe kommt. Und unsere ganzen Richter, unsere Justiz, die ständig überlastet ist mit all ihren Anwälten, die werden arbeitslos. Du, weißt du, wenn alle in Frieden leben und miteinander, weil der Geist der Einheit auf sie gekommen ist, dann ist Schluss mit Streiterei. Man findet Lösungen. Man findet durch den Geist die Kraft, demjenigen, der einem Unrecht getan hat, lieber das Unrecht von ihm empfangen zu nehmen, als dass man anfängt zu streiten vor der Öffentlichkeit. Sagt die Bibel jedenfalls. So, da sind Dimensionen, die kann man gut einholen, nicht durch reine Erziehungsarbeit, sondern das ist tatsächlich auch ein Werk des Geistes in einer wunderbaren Weise. Ich springe mal ein paar Folien weit weg und gehe rein in die Apostelgeschichte 4, Vers 32. Ihr lieben Folienmenschen, das müsst ihr jetzt suchen, 5, 6 Folien weiter. Da heißt es, dass die Menschen damals den Heiligen Geist bekommen haben, als eine Dienstkraft. Jesus hat das so prophezeit, gesagt, geht nach Jerusalem, wartet, ihr werdet dort Kraft empfangen und meine Zeugen sein. Da steht also zunächst einmal die Aufgabe der Kraft des Heiligen Geistes ist, das Bekennen, was Christus an uns getan hat und was er durch uns den Menschen anbietet, sprich das Evangelium. Das ist die Kraft, die dazu da ist. Wenn einige sagen, und ich bin ein großer Beter in Sachen auch der neuen Himmelssprache, Zungenrede, wie wir sagen in der Bibel, uns gegeben wird, aber wenn wir die Gegenwart und die Kraft des Heiligen Geistes lediglich im Bereich der Zungenrede lassen und der Zeugendienst letztendlich nicht stattfindet, frage ich mich, ob wir es mit geistlichen Krücken zu tun haben. Das verstehen die, die im zweiten Morgengottesdienst waren. Die Menge aber derer, die gläubig geworden, war ein Herz und eine Seele. Und auch nicht einer sagte, dass etwas von seinem Habe sein eigen sei, sondern es war ihnen alles gemeinsam. Du, das ist doch Entmachtung des Kapitalismus. Lies das nochmal. Die waren ein Herz und eine Seele und auch nicht einer sagte, dass etwas von seinem Habe sein eigen sei. Und es war ihnen alles gemeinsam. Ich weiß nicht, ob du ein Auto besitzt, weil du von A nach B musst. Aber es gibt manchmal Freunde, die haben kein Geld für ein Auto und die fragen dann, so kenne ich das, hey Pastor, kann ich mal dein Auto haben? Ich sage, ja, hier ist der Schlüssel. Warum? Er gehört doch zu meiner geistlichen Familie. Oh oh. Das kriegt man aber mehr oder weniger von innen her geschenkt. Man kriegt eine andere Dimension des Miteinanders. Das ist dann nicht durch menschliche Strukturen organisiert, sondern das ist Beziehungsnähe, dass man ein Teil von ihnen wird. So kommen wir hier also auf den Hinweis, dass der Heilige Geist sie zusammenbringt und damit auch je mehr sich von dem Heiligen Geist Kraft holen, je stärker wird die Einheit und die Vergegenwärtigung der Vollmacht Jesu Christi. Satan hat als oberstes Gebot Ablehnung. Gott hat als oberstes Gebot Liebe und damit Annahme. So, dann weißt du in etwa, wo du dich einkategorisieren musst. Wenn du sehr viel Ablehnung ausstrahlst gegenüber Mitmenschen, dann weißt du, dass du auf jeden Fall nicht beim Heiligen Geist stark geortet bist. Aber wenn du einer bist, der diese übernatürliche Liebe Gottes zu allen Menschen und Völkern in sich trägt, dann kannst du sicher sein, dass der Geist Gottes sein Werk in dir begonnen hat. Jetzt möchte ich hier von Jesus noch etwas lesen und finalisiere jetzt meine Predigt mit dem Hinweis, dass die Kraft, die wir durch den Heiligen Geist in unser Leben holen, die wird im Dienst verbraucht. So wie ein vollgetanktes Auto nach 700, 800 Kilometer einen leeren Tank aufweist, was nicht heißt, dass das Auto kaputt ist, sondern es heißt, die Kraft für die Anwendung des Motors, die ist alle. Und jetzt stellt euch vor, unser Herr Jesus Christus, der nie gesündigt hat, der die Bibel bestens kannte, der gesalbt war von Gott nach seiner Taufe im Jordan, der macht Folgendes. Jesus, aber voll Heiligen Geistes, kehrte vom Jordan zurück, wurde durch den Geist in der Wüste 40 Tage herumgeführt. Er folgte dem Heiligen Geist, auch in dieser unbequemen Zeit. Und dann heißt es weiter in Vers 14, und Jesus kehrte in der Kraft des Geistes nach Galiläa zurück, und die Kunde von ihm ging hinaus durch die ganze Umgebung. Und dann wird man dort lesen, wie er ein Diener Gottes wurde und den Menschen, die vom Bösen überwältigt waren, anfängt zu befreien, bis hin auch zu Heilung durch Kräfte, die den Menschen krank gemacht haben. Und wenn dieser Herr seine Kraft verbraucht hat, dann hat er Folgendes getan. Ich lese im folgenden Leute Lukas 5, Vers 15, 8, 9 Folien weiter. Und die Rede über ihn, über Jesus, verbreitete sich umso mehr. Und, jetzt kommt's, große Volksmengen versammelten sich, ihn zu hören und von ihren Krankheiten geheilt zu werden. Ey, das ist doch gute Publicity. Gute Publicity. Die Leute kommen auch aus der Umgebung und bringen ihre Schwachen mit, ihre Kranken, damit Jesus sich ihnen zuwendet. Und es steht dort, es waren große Volksmengen, die zusammenkommen. Und jetzt guck mal, ich habe es dick unterstrichen, was Jesus tut. Er aber zog sich zurück und war in einsamer Gegend und betete. Also ich sage euch, ein Kirchenvorstand, die so einen Pastor haben, endlich ist die Kirche überfüllt und der haut ab und betet und lässt den Gottesdienst ausfallen. Die würden den entlassen oder anmahnen, erste, zweite Abmahnung, dass er eine Dienstpflichtverletzung vorgenommen hat. Unser Herr Jesus hat nie gesündigt. Hier liegt keine Dienstpflichtverletzung vor, sondern der Herr wusste, Er will nie den Menschen religiös dienen. Pro forma, ohne Kraft. Anstandsdienste nennen wir das auch. Und diese Form bringt doch immer nur Enttäuschung bei den Leuten. Wir beten und nichts passiert. Also sagen wir, ja, wir sind von Gott wohl nicht so doll geliebt wie dem einen oder anderen. Bei dem ist was passiert und dann lecken wir unsere menschlichen Wunden. Hör mal, unser Herr wusste ganz genau, dass auch er in der Lage wäre, Menschen zu enttäuschen. Die bringen ihre Kranken und von Dämonen geplagten und er konnte sie nicht austreiben, weil keine Kraft dafür da war. Also was macht unser kluger Herr? Er setzt sich ab. Unterliegt nicht der Versuchung vom Rausch des Publikums, sondern sagt sich, ich will mir erst Kraft holen, erst dann kann ich wieder dienen. Das sagt dir also Folgendes. Wenn du als Christ den Heiligen Geist noch nicht kennst, empfehle ich dir die Bitte, dass unser Herr Jesus dich mit Heiligem Geist tauft, heute zu wagen. Du brauchst nichts weiter mitbringen als die Gewissheit, dass du dein Leben Jesus gegeben hast. Wenn du noch kein Christ bist, habe ich schlechte Nachricht für dich. Denn Jesus hat gelehrt, dass die Menschen in dieser Welt, die eben noch die Versöhnung, die Gott uns in Jesus anbietet, nicht angenommen haben, diesen Heiligen Geist, diese übernatürliche Kraft der Salbung nicht empfangen können. Sorry, so steht es geschrieben. Und so habe ich es auch beobachtet. Ja, wenn man so vom Heiligen Geist auf einer Konferenz spricht und da sind da, was weiß ich, ein paar tausend Leute und dann kommen einige nach vor und sagen, ey, das ist ja ein guter Geist, den nehme ich auch noch mit. Und dann beten wir mit denen und nichts passiert, weißt du? Und ich sage, bist du überhaupt Christ? Nö, wieso? Ihr redet doch hier vom guten Geist, den gibt es gratis. Ich sage, leider nur für Christen. Du müsstest erst mal Christ werden. So, wenn hier noch einer nicht Christ ist, könnte er heute ein großartiges Gebet sprechen. Herr, sei mir Sünder gnädig. Das ist das Gebet mit der größten Verheißung, das kürzeste Gebet mit großer Verheißung. Denn Jesus sagt, und dieser Mann, der sich gedemütigt hat vor Gott und weiß, dass er schlimme Sachen getan hat, ging aufgrund dieser Bitte gerecht von dem Tempel weg oder aus dem Gemeindehaus raus. Mit dieser Verbindung zu Jesus öffnest du jetzt die Dimension des Heiligen Geistes in deinem Leben. So, und wenn du je in deinem Leben schon einmal die Taufe im Heiligen Geist gehabt hast und auch, wenn es dir einfällt, mal die neue Zungenrede, es ist ja jene schöne Sprache, wo wir nicht sündigen können, weil unser Verstand da uns nicht zwischentickert. Das ist die Sprache, wo wir Geheimnisse mit Gott reden und der Teufel überhaupt nicht versteht, was wir mit Gott reden. Das alles sagt uns die Bibel darüber. Wenn du diese beiden Dinge mal bekommen hast, möglicherweise auch diese Sprache, die Gott uns ja mitgegeben hat, denn unser wiedergeborener Geist will ja auch reden, nicht nur unsere Psyche und unser Leib. Er hat auch für den wiedergeborenen Geist eine Sprache mitgegeben. Dann sagt der Herr in diesem Fall, holt euch neue Kraft. Denn eure Kraft ist vielleicht durch mancherlei Dienste verbraucht und du denkst, das fließt einfach so weiter, aber bist du mehr als Jesus? Wenn Jesus, der Sündlose, sich Kraft holen musste in einem einsamen Gebet, um Menschen zu dienen, bist du besser als er? Ich glaube, du solltest dich demütigen und sagen, nee, ich brauche das auch. Denn die Werke des Heiligen Geistes sind in meinem Dienst an Menschen selten geworden. Geringer geworden, schwächer geworden. Und dann heißt es sich dort aufladen. Hey, unsere E-Mobilität sagt uns doch, wie es geht. Ran an die Wallbox und aufladen. Und das ist doch auch für Christen schon lange bekannt. Man verliert Kraft, aber man kann sich aufladen. Die Salbung erhöht also deinen Stand. Gottes Geist ist auf deinem Leben. Aber wir werden aufgerufen, auch die Christen damals im Neuen Testament, holt euch neue Kraft, werdet erfüllt mit der Kraft des Heiligen Geistes. Auffüllen kann man nur Leute, die das Gefäß durch die Taufe im Heiligen Geist in ihren Geist hineinbekommen haben. Und so war es auch bei Jesus. Jesus hat seine Grundsalbung bekommen, aber dann ging es immer wieder um das Auffüllen der Kraft. Und dieser Gottesdienst und diese Predigt, die ich jetzt beende, ist dazu da, dir einen Zugang zu diesem Geheimnis zu geben. Und ich habe eine Vision dabei, dass hier Leute sich was holen und auch Persönlichkeiten werden, die die Werke der Finsternis an Menschen zerstören. Und zwar so richtig verliebt in Menschen und das bekämpfen, was den Menschen ruiniert. Wir stehen einmal auf und beten zusammen. Herr Jesus Christus, ich danke dir auch heute in diesem Gottesdienst für die Menschen, die sich Zeit genommen haben, in deinem Namen hier zusammenzukommen. Wir können dich ja nicht sehen, aber wir haben über die Jahre Erfahrung gemacht, dass du beim Lesen der Bibel deinen Geist da reintust und plötzlich ist das anziehend, fast wie ein Magnet. Und unser Interesse steigert sich. Und unsere Neugier nach dir und deinen Möglichkeiten steigert sich. So wünschen wir uns an diesem Gottesdienst, dass du doch deine Leute, die kraftlos geworden sind, wieder auf die Spur bringst. Wir wollen ihnen helfen zu beten, dass sie mit deinem Geist neu erfüllt werden. Wir möchten mit ihnen beten, wenn sie die Taufe im Heiligen Geist noch gar nicht bekommen haben, obwohl sie Christen sind, dass sie heute deine Taufe geschenkt bekommen von dir. Wir möchten eine neue Generation heranwachsen sehen, die gesalbt ist von dir und übernatürlich deine Liebe an Menschen weitergibt. Herr, bitte, tu dein Werk an allen, denen Herz vorbereitet ist an diesem Nachmittagsgottesdienst, damit dein Werk und dein Reich komme und dein Wille immer mehr geschehe, auch in unserem Land. Das bete ich. So frage ich, ist jemand hier, der Christ werden möchte? Dann bitte Hand hoch und sagen, ich. Ja, ist ungewohnt für dich, aber die Chance ist da. Ich kann nämlich nicht auf den Balkon gucken, deswegen brauche ich das laute ich. Ich frage noch einmal, ist jemand hier, der Christ werden möchte? Ja. Ist erst der Anfang. Wer ist noch da? Magst du zu mir kommen? Ich helfe dir dabei. Komm her. Wir freuen uns alle für dich. Ja, du musst die Leute nicht angucken. Du kannst einfach so ja, stehen, genau. Ja, bleib einfach so stehen. Wir helfen dir gleich. Ich frage noch ein drittes Mal. Ich bin einer nicht, der drängelt, aber es ist ein Impuls. Da muss doch noch jemand sein, der kämpft noch mit seiner Entscheidung. Und ich will ihn nicht abhängen. Heute, wenn ihr angesprochen seid, solltet ihr auf Gottes Einladung reagieren, und zwar positiv. Das ist meine gute Empfehlung. Ich bin sicher, ich habe mich nicht verhört. Ist auch die größte Entscheidung, die ein Mensch in seinem Leben fällen kann. Das wirst du auch merken. Aber erst, wenn du zurückblickst auf diesen Tag, dass das deine beste Entscheidung ist, die du fällen konntest. Nämlich, dich für Jesus zu öffnen, ein Christ zu werden. Come on, da muss doch noch jemand sein, ein junger Mann. Das höre ich doch von Gott so deutlich. Ich ringe um dich. Wegen dir lasse ich hier wertvolle Sekunden für die ganzen Leute verstreichen. Ja, jetzt. Ja, komm. Hey, ich freue mich schon, wenn dein T-Shirt in I love Jesus sehen. Okay. Wir haben noch einiges vor in diesem Gottesdienst. Jetzt kommen drei Leute, die helfen euch beim Gebet. Oder soll ich das machen? Ja, gerne, sagt sie. Okay, pass auf. Ich setze mich mal hin, ich habe so lange gestanden. Und ihr stellt euch hier vorne hin und wir sprechen ein Gebet, ja? Das könnt ihr nachsprechen, laut, aber nur, wenn ihr es meint. Die Formulierung macht es nicht, aber wenn ihr aufrichtig seid, lässt Gott es euch gelingen. Ihr werdet das merken. Wenn ihr mir nachbeten wollt, du Gott der Bibel, ich will an dich glauben. Mach mal laut.
Du Gott der Bibel, ich will an dich glauben.
Ich will glauben, dass Jesus dein Sohn ist.
Ich will glauben, dass Jesus dein Sohn ist.
Und den Preis bezahlt hat am Kreuz von Golgatha.
Und den Preis bezahlt hat am Kreuz von Golgatha.
Damit ich in den Himmel komme.
Damit ich in den Himmel komme.
Vergib mir meine ganzen Fehler.
Vergib mir meine ganzen Fehler.
Mach mich sauber.
Mach mich sauber.
Alles, was schmutzig ist.
Soll
nicht zu mir gehören. Ab heute will ich Christ sein. Ich öffne mein Herz. Komm jetzt rein. Und wohne in mir. Herr Jesus Christus. Damit wir verbunden sind in Ewigkeit. Mit Aberglauben wollen wir nichts zu tun haben. Wir entsagen dem Teufel. Aber wir sind für Jesus. Ab heute in Ewigkeit. Und wir sagen laut Amen.
Amen.
Hey, Matthias. Du machst das so? So, das war der Warm-up für den Dienst im Geist. Jetzt kommen wir zum Eigentlichen. Das seid ihr, liebe Christen. Wie ist der Ladestand-Level? Bereich empty? Richtung Tankstelle? Viel Kraft gelassen? No problem. Kein Problem. Da kommen noch mehr, die sich bekehren wollen. Das ist auch die beste Entscheidung, die ein Mensch treffen kann. Ja. Der Herr ist gnädig. Gibt es einen Pianisten? Hey. So, ich habe Glauben, dass die Kraft Gottes zu dir kommt. Du brauchst nicht nach vorne kommen. Der Herr wird wie eine Wolke sich auf uns lagern und die Herzen füllen, die nach ihm begehren, aus der Tiefe ihres Seins. Herr, ich bin kraftlos geworden. Fülle mich mit deinem Heiligen Geist. Komm auf mich, Jesus, mit dieser Gnade gesalbt zu werden. Sag, hier bin ich, brauch mich. Gib mir die Kraft dafür. Taufe mich mit deinem Geist, damit ich dich preisen kann in neuen Zungen. Die Bibel sagt dir, wenn du das gebetet hast, der Zweifler empfängt nichts. Aber wenn du glaubst, dass gleich die Herrlichkeit Gottes zu dir kommt und sich die Gegenwart des Herrn verdichtet, weißt du, wie in der Luftfeuchtigkeit, wir sehen die Luftfeuchtigkeit nicht, sie ist da, aber wenn sie zur Wolke wird, und so kräftig wird, dass sie Wasser ablässt, Das sind jene Momente, wo der Heilige Geist auf Menschen fällt und die Kraft sie erfüllt. Und dann werden wir den Herrn preisen und ihn rühmen in neuen Sprachen. Und während wir, die wir das schon lange tun, machen, werden andere mit hineingenommen in dieses Geheimnis seiner Ausgießung des Geistes. Wir sind mehr oder weniger jetzt diejenigen, die geistlich gesehen die Spur öffnen für die Leute, die hier noch unsicher sind. Halleluja! Halleluja! Halleluja heißt gelobt sei Gott. Halleluja! Halleluja! Komm, preis den Herrn in neuen Sprachen. Erhebt eure Stimme. Denn im Lobpreis wohnt die Herrlichkeit Gottes. Halleluja! Komm, der du die Taufe im Heiligen Geist erbittest, fang an mit Halleluja! Sag danke, Herr, dass du mein Gebet erhört hast. Ich empfange deine Kraft. Ich danke dir, ich danke dir. Ich glaube, dass du es mir schon gegeben hast. Gemeinde, noch einmal, preis den Herrn in neuen Sprachen. Preis Jesus, der auf dem Thron sitzt, der Gnade und Barmherzigkeit. Komm, mach mit. Du brauchst nicht deinen Nachbarn fragen. Komm, mach mit. Es ist eine Sache zwischen dir und Jesus. Shigaralando basco vinia reni vendo vo reni vendo ro jembe anano vende Bangano vidi. Tina no vida. Oh Gott, gieß aus die Liebe in unsere Herzen. Wir empfangen deinen Geist. Fülle die Herzen mit dieser himmlischen Kraft. Gepriesen sei Gott. Gepriesen sei Gott. Ich bete für dich. Herr Jesus, gib ihm deinen Heiligen Geist, dass er dich preist in neuen Zungen. Erfülle ihn, den du gerade errettet hast. Halleluja. Auch diese Frau, Herr, fülle ihren Geist mit deinem Geist. Fülle auch ihr Herz mit deiner Kraft. Hier machst alles gut. Danke, Jesus, danke, Jesus, danke, Jesus. Halleluja. Er wird gerade getauft mit Heiligem Geist. Ja, ja. Ganz weit öffnen, Herz. Er strömt da rein. Ja, Jesus ist doch da, weißt du. Etwas hindert hier noch, aber nicht mehr lange. Etwas hindert hier noch, aber nicht mehr lange. Der Glaube wird sich mehren und dann wird auch mehr empfangen. Kommt Leute, preist Jesus! Preist den Täufer, Jesus! Halleluja! Gelobt sei der ewige Gott! Gepriesen sei der ewige Gott! Für alle Freundlichkeit, für alle Güte, für alle Gnade. Halleluja, Halleluja. Preist sei Gott. Wir preisen den Herrn weiter und die Sänger werden uns helfen.